zum Pferd gehen wie zum ersten Date. Mike Geithner auf der Pferdecouch. Hallo, liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiter und Fahrer. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, rollen wir immer wieder die Pferdecouch ins Auf-Trab-Studio, wo bekannte Pferdemenschen Platz nehmen und aus dem Nähkästel plaudern über sich, über ihre Trainingsmethoden und über ihre liebsten Pferde. Hier habe ich das große Glück zur Verstärkung, einen sehr prominenten Co-Host an der Seite zu haben, und zwar niemanden geringer als Michael Geithner, den Begründer der blau-gelben Dualaktivierung und Equikinetik. Velvet, die seit ihrem Equikinetik-Kurs im Schloss Hof ein großer Fan von Mike ist, brachte mich auf die Idee, Mike einmal selbst auf die Pferdecouch Platz nehmen zu lassen. Denn dieser unterhaltsame Pferdeversteher aus dem tiefen Bayern hat viel zu erzählen über sich, aber natürlich auch über Pferde und pferdegerechtes Training. Also wenn ich an dich denke, denke ich immer an blau-gelb, blau-gelbe Bahnen, blau-gelbe Piloten, die überall herumkugeln in den Ställen und auf den Plätzen, Reitplätzen. Aber damit hat es sicher nicht begonnen. Was war dein erster Berührungspunkt zu Pferden?
Also ich bin ja aufgewachsen mit Pferden und auf einer Western Ranch. Und meine erste große Pferdeliebe war zumindest mal dann, wie ich es bewusster wahrgenommen habe, mein erstes Pferd, die Mira, die Haflingerstute, wobei ich natürlich als Kind viele Pferde hatte, ja, die mir zumindest mal zugeteilt wurden.
So, ein Pferd zugeteilt. Da blutet mir mein Mädelherz. Ich habe mir, seit ich sprechen kann, ein Pferd gewünscht. Und du bist also notgedrungen auf der elterlichen Western Ranch aufgewachsen? Wurdest du nicht sofort vom Pferdevirus infiziert?
Also nein, ich habe Pferde eher abgelehnt. Ja, ich würde nicht sagen gehasst, aber abgelehnt, weil ich habe damit ganz viel verbunden mit Freiheitsberaubung. Ich habe immer reiten müssen und schon als Vierjähriger, und das war Wahnsinn, ja. Aber da erst später, wie ich 30 war, ja, bin ich wieder zum Pferd gekommen, und dann war das wirklich bewusst, der Virus, der war dann da. Also der Haflinger hat es geschafft, die war ziemlich schwierig, die Mira, und die hat es geschafft, den Virus zu implantieren.
Das heißt, du hast noch einen anderen Beruf gemacht, oder was war dein Traumberuf? Feuerwehrmann?
Also ich weiß gar nicht, was mein Traumberuf als Kind war, aber es war ziemlich klar, dass ich irgendwas im Verkauf machen möchte. Und was mir heute immer wieder mal so von den Störfaktoren im Internet vorgeworfen wird, ab und zu mal, ist immer das, der Autoverkäufer. Aber es war wirklich das war mein Traumjob. Ja. Mhm. Und das ist einfach mit Menschen umgehen und reden und Ding, das keine Frage.
Ja, und wer ist denn beim Umgang mit Menschen und Pferden vor allen Dingen dein Typ? Wer ist deine Lieblingsrasse oder welche Eigenarten hat dein Lieblingspferd oder Mensch?
Boah, das kann ich so gar nicht sagen. Ich habe den ganzen Stall voller Vollblüter, also englische Vollblüter, das sind meine ganzen Extrempferde. Und ich bin ja Galoppertrainer und habe das ein paar Jahre betrieben. Ich habe es zwar ganz anders gemacht wie alle anderen, aber das hat auch sehr viel Spaß gemacht, und wir haben halt, ich arbeite im Rennen, habe mit Hochleistungspferden sehr gerne mit Stuten gearbeitet, weil sie waren zwar ein bisschen schwieriger, aber sie waren aber nicht so wehleidig, ja, wie die männlichen Vertreter. Es ist jetzt keine Ableitung zum Menschen zu führen, aber es war so, und das bei Menschen, ich mag einfach Eigenschaften, ja, ich glaube, die, wo jeder einfach mag. Es gibt schon manche Menschen, die sind kantig, ja, und das ist sehr schwierig mit denen. Das macht keinen Spaß, aber es gibt da kantige Menschen, die, wo auch mal was sagen, oder mit denen es wohl nicht einfach ist, wo sehr lehrreich ist. Aber so einen typischen Typ, ja, kann ich nicht sagen, aber was ich ganz besonders gern mag, das sind Kaiserstuten. Also bei Pferden natürlich meine, und zwar so ganz ranghochgeborene Stuten, es ist einfach immer spannend, weil die machen immer dasselbe Muster, die ignorieren die erstmal, schauen auf dich durch. Und wenn du da rankommst, dann hast du wirklich das tollste Pferd der Welt.
Ja, und wie kommt man daran? Was geht dabei bei der Erziehung nicht für dich, oder was geht gar nicht?
Also bei so einer Kaiserstute, meinst du?
Ja, und generell dann auch.
Also, erstens mal, Bei so einem hochgeborenen Stuten, ja, das ist ja bei Stuten ganz anders wie bei Wallachen, aber da ist auf jeden Fall so, da musst du ganz, 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 ganz fest aufpassen, dass du so machst, dass du immer im Sinne des Pferdes arbeitest. Ja. Du musst herausfinden, was sind die Besonderheiten, was hat sie für Vorlieben, was mag sie gar nicht und was sollte bei so einem Pferd dann nicht das mag sie gar nicht herumbohren, ja, weil da verlierst du immer. Mhm. Und im Allgemeinen, was gar nicht geht, also das habe ich sofort, jemand auf den Fuß steigen, ja, in so einer Situation, wo es eigentlich gar nicht nötig ist, das kann ich gar nicht haben. Also erstens mal habe ich mir da schon eine schwere Verletzung eingehandelt und zweitens mal denke ich mir immer, da liegt das Fohlen in der Nacht in der Box und da steigt die Stute auch nicht drauf. Warum muss sie da mir auf den Fuß steigen? Das ist so eine Sache, das ist mein No-No-No-Go. Es gibt andere Sachen auch noch, ja. Ich mag es nicht besonders gern, wenn Pferde nicht zuhören, ja. Und einmal immer so tun, als wenn es zur Luft wärst, aber das ist dann schon immer wieder eine Herausforderung. Es ist immer so leicht gesagt, du sollst immer besonnen bleiben. Ja? Aber manchmal gibt es Pferde, die haben einfach den direkten Draht in ein Aggressionszentrum und dann hast du auch schon wieder verloren, weil du im Endeffekt immer so dann erstens oft ungerecht wirst und dann einfach selber nicht die Ruhe hast, nachzudenken, erst einmal bei dir, wo die Fehler sind. Und deshalb ist das immer das Thema erstmal einmal, zweimal durchschnaufen und dann überlegen, was man macht. Aber manchmal geht es gar nicht, ja. Weil das sind einfach Situationen da, wo du einfach mal relativ schnell auch reagieren musst und dann mal sagen musst, hey, stopp hier und nicht weiter.
Du warst mit Herzblut Verkäufer und hattest die Mira im Stall. Wie ist es weitergegangen? Wie bist du dann zum Trainer geworden? Beziehungsweise wie bist du zu deiner blau-gelben Dualaktivierung gekommen?
Also im Endeffekt ist es so, ich habe früher immer gesagt, ich bin ein Retortenbaby von Cavallo. Und ich war so ein großer Monty Roberts-Fan und war schon mit der Frau Dobertin von Cavallo, die Chefredakteurin damals in Verbindung. Wir haben uns immer so ein bisschen austauscht, nur weil sie vom Buch her wussten. Und Monty hat er dann, da kam der Film der Pferdeflüsterer und dann wurde ich praktisch, bin ich mit dem Sog mitgeschwommen, ja. Und Cavallo hat mich dann promotet dementsprechend, ja. Also es war eigentlich so, geplant war das hinten und vorne nicht. Aber aus dem hat sich das so ergeben und die blau-gelbe Trainingswelt, wenn man die jetzt im Ganzen betrachtet, alle Schritte, was da drin gewesen sind, da waren jetzt sehr viele Zufälle dabei, sehr viel Glück. Aber erfinden haben wir ja eigentlich gar nichts müssen, weil das war ja alles schon da. Es ging ja nur um die Farben. Und um die Gassen, dass man sagt, okay, wie Österreicher sagt, Zerbürstel, ja. Also, dass man die einfach zur Hilfe nimmt, um die Hufschlagfiguren sichtbar zu machen. Und das war ja keine große Erfindung nicht. Aber es muss halt einer machen. Und ich bin ja nicht nur offene Scheunentore eingerannt, sondern ich habe ja auch gegen Widerstände gekämpft. Und wir haben uns da, glaube ich, ganz gut positioniert mittlerweile.
Mhm. Und eines deiner jüngsten Babys ist die Echikinetik. Kann ich das darauf ableiten, dass du darauf eingegangen bist, dass der Zeitfaktor bei der Ausbildung viel zählt oder hat es andere Beweggründe?
Es hat andere Gründe. Auf das Zeitsystem hat mich eigentlich, nicht eigentlich, sondern hat mich der Ralf Edelmann aus Österreich, aus Salzburg gebracht, weil der ist Sportler, Kraftsportler. Und der hat gesagt, wir trainieren schon lange nicht mehr nach Wiederholungen, sondern nur noch nach Zeit. Mhm. Und da kam die Minute oder eineinhalb Minuten ins Spiel. Und dann war es einfach ein Erfahrungswert. Ich habe das einfach getestet, weil ich bin ein Mensch, wenn ich eine Idee habe, dann möchte ich es ausprobieren. Und dass da sowas entsteht, das ist war ja, und damals, hättest du mir das gesagt, damals, eben am Anfang hätte ich gesagt, komm hier auf zum Spinnen, Julia, egal was du rauchst, rauch weniger, ja, das tut dir gut. Und das war ja nicht fassbar. Es ist ja eine Trainerin von mir, der Physiotherapeuten Ausbildung angefangen und die hat mir geschrieben, jetzt bin ich eine halbe Stunde da an der ersten Wochenende und da hat die Dozentin gesagt, Echikinetik ist aus der Reha und Gesundheitsprävention nicht mehr wegzudenken. Wenn man sich das mal vorstellt, dann ist das schon wow.
Jetzt haben so viele deine Bahnen und Piloten, also da muss ja was dran sein. Aber welche Ausrüstung findest du persönlich überflüssig beim Reiten und beim Umgang mit Pferden?
Das ist mein Lieblingsthema, Sperry mit Ausbinder. Und beim Speerriemen gibt es für mich keinen Kompromiss. Da haben auch noch kein Mensch ein Pro sagen können, was mich wirklich überzeugt hätte. Bei den Ausbindern ist es einfach so, dass sie einfach vielleicht ein bisschen Sinn machen könnten, wenn man sie absolut richtig verwendet, was ja meistens dann ja nicht passiert. Es sind die zwei Ausrüstungsgegenstände, aber ich glaube, die Liste könnte man über vier DIN A4 Seiten führen, weil es so viele Sachen gibt, die einfach zwar für den Menschen das vielleicht erleichtern, ja, aber dem Pferd es schwerer machen, ja. Und es sollte einfach sollten einfach Dinge sein. Ich würde mir was wünschen von den Menschen, dass sie alles, was sie ans Pferd hinbauen, ja, sollen sie erstmal erklären lassen. Mhm. Und dann, wenn sie ein bisschen auf ihr Pferd schauen und hören, ja, nicht bloß, dass der schön mit dem Kopf unten läuft, in der Tiefe ausgebunden ist, dann würden sie wahrscheinlich für die meisten Sachen schon eine Lösung finden.
Mhm. Und was sagst du zum Handy? Gehört das zur Ausrüstung auf dem Pferd?
Ich bin ein absoluter Fan vom Handyverbot am Pferd. Mhm. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal gibt es meinen Leitspruch, die wichtigste Grundlage am Pferd, was zu erreichen ist, wenn du beim Pferd bist, bist du beim Pferd. Und zweitens mal, weil ich selber schon so in diesem Fahrwasser-Handy drin bin, ja, dass ich mir denke, das kann nicht wahr sein, dass man auf sein Handy alle zwei Minuten draufschauen muss, ja, obwohl gar nichts angezeigt wird. Also ist ja nichts gekommen, keine Nachricht und gar nichts. Und ich finde das schon furchtbar, weil das ist eine Sucht, ja, eine Sucht von vielen, vielen, ja. Und es ist ja auch sehr unhöflich gegen Pferd gegenüber. Wenn diese selbe Dame, die das Handy in der Hand hat am Pferd, einen ersten Date hätte und der Mann, der sie da eingeladen hat, sitzt gegenüber und schreibt da und am Handy, dann war das der erste und letzte Date. Ja? Und wenn du beim Pferd bist, sollte es immer so sein wie der erste Date. Mit der vollen Aufmerksamkeit, mit der vollen Hingabe, mit der Vorbereitung aufs Pferd. Die lachen mal bei alle, aber so auch an den Stall zu gehen und vorbereitet zu sein. Ja, manche machen das halt schon dadurch, dass sie sagen, ich mache mich für mein Pferd einfach hübsch. Ich komme da nicht daher. Gerade Bernd Hacker hat das in der Vorbildung gesagt, was erwartest du vom Pferd, wenn du da kommst, da mit zerrissenen Jeans und alles hin und her, so quasi, ja. Und ich finde diesen ersten Date-Gedanken, den habe ich immer gesagt, geh immer zum Pferd so in der Erstverliebtheit. In dem Zustand, wenn du bist, ja, dann bist du immer voll beim Pferd und dann ist das Optimale für dich.
Was gehört für dich noch zum Erfolg, um mit dem Pferd weiterzukommen? Die volle Konzentration aufs Pferd, was gehört noch dazu für den Erfolg?
Der Plan ist sehr wichtig, ja, weil Säugetiere, würde man sagen, wir folgen ja alle gerne jemandem mit Plan. Die Pferde folgen jemand gerne mit Plan, die Menschen folgen gerne mit jemandem mit Plan. Zurzeit so haben wir vielleicht die letzten Jahre haben wir das nicht mehr so ganz so gespürt, aber es ist einfach, der Plan ist sehr wichtig und dann ist eins noch wichtig, dass man einfach so ein Feeling hat dafür. Ja? Wenn man merkt, das Pferd hat heute keinen guten Tag, dass man dann nicht hört auf andere, die sagen, komm, der verarscht ist, sondern einfach mal sagt, irgendwas stimmt vielleicht nicht, das Pferd kann nicht reden und hat auch keinen Schmerzlaut. Ja? Mhm. Das heißt, wenn man merkt, heute stimmt was nicht, dann kann man mal absteigen. Da hat man einen Tag, denkt man verloren, das stimmt gar nicht, man hat 100 Tage gewonnen. Wenn das Pferd merkt, dass du drauf hörst, ja, dass irgendwas nicht stimmt, dann wird der Pferd niemals auf die Idee kommen, außer die Schlaurassen natürlich ausgenommen, ja, Haflinger und Co., dass sie das ausnützen würden, dass sie sagen, du, ich habe einmal mal schon Pferde gehabt, die haben immer gelahmt, ja, und keiner hat was gefunden, mein Mira. Und dann hat irgendwann mal ein Tier gesagt, reit da mal drüber, weil das gibt's ja nicht, da ist gar nichts da, und dann hat die gemerkt, ach, oh, jetzt hilft's nichts, wenn ihr ein bisschen tickert, also mach mal weiter ohne Ticker. Also, wenn ein Pferd schlau ist, macht sowas.
Und was ist für dich das größte Narrativ in der Pferdewelt?
Ah, nein. Da gibt es wahrscheinlich so ganz viele Sachen, aber ich finde einfach, für mich ist das Narrativ, mit dem ich angefangen habe, und zwar mit der Dominanz. Wir sind den Pferden hoffnungslos unterlegen, was die Sinneswahrnehmung betrifft, und denken immer noch, dass wir so eine Art Sicherheitsbeauftragte sind. Ich habe da in meiner Comedy-Arbeit das Thema ja ab, ja, was das Pferd über uns denken möchte. Aber das ist ein Thema, das ist für mich ein Narrativ, was auch noch ein Narrativ ist, wenn man sagt, für mich, dass man sagt, man macht es nur mit Liebe und Nettigkeit, das geht halt leider auch nicht. Ja. Also zumindest für mein Dafürhalten. Natürlich werden wir jetzt die Leute aufschreien, die gern da in der Richtung denken. Aber Es gibt gewisse Regeln im Zusammensein, die haben wir Menschen auch. Ich kann halt einfach, weil ich kann schon mit 120 durch die 30er-Zone fahren. Das mache ich auch 20 Mal. Aber beim 21. Mal steht der Blitzer da und dann gehe ich halt einmal ein Jahr zu Fuß. Und das ist halt so, ich denke einfach, es sind gewisse Regeln. Ich benehme mich anständig gegenüber dem Pferd und das Pferd soll sich anständig gegenüber mich benehmen, gegenüber mir benehmen, ja. Und dann gibt es noch so viele Dinge, die einfach die Rohheit, die Gewalt, die den Pferden dann teilweise angetan wird, wenn man oft am Turnier schaut, oder ich habe es selber erleben dürfen jetzt, wo eine Messe kombiniert war mit dem Turnier und dann schaust du ins Abreitezelt rein, das wo hermetisch abgeriegelt wird vom Sicherheitsdienst, aber du bist da als Teilnehmer, hast da die Gelegenheit dazu schauen, da stellst du die Nackenhaare auf, ja. Und da denke ich mir einfach so, Leute, das kann es nicht sein. Und das ist halt schade, weil letztendlich wird es irgendwann mal dann so sein, dass wir ein Problem kriegen, dass wir Pferde tatsächlich nur noch im Tierpark sehen und wenn es ihn dann noch gibt überhaupt.
Was zeichnet dich persönlich im Umgang mit Pferd aus? Auf was bist du besonders stolz?
Also persönlich der Umgang, ich glaube einfach, dass es ist, dass ich immer, wenn ich ans Pferd gehe, dass ich halt natürlich als Trainer hast du immer einen Plan, weil das, du nimmst das Pferd am Kurs in die Hand und da funktioniert irgendwas nicht. Ja, und auf das fokussiere ich mich. Also ich komme gar nicht dazu, dass ich so diese planlose Sache am Pferd habe. Ich habe ja 3 Jahre verletzungsbedingt mit meinem Fuß fast nichts mehr oder gar nichts mehr gemacht mit Pferden selber. Jetzt habe ich wieder voll angefangen. Ich habe gestern erst wieder meine Spezialkandidaten gearbeitet. Ja, da gibt es einen klaren Plan. Und da ist halt einfach so, dass du sagst, wenn ich im Kurs ein Pferd in die Hand nehme, habe ich es auch einfacher, ja, weil ich habe keine Aktien in dem Pferd, ja. Aber ich habe einen klaren Plan. Ich sage, pass auf, so, wir müssen das jetzt machen zusammen. Und auf was ich besonders stolz bin, Paar. Also ich glaube, dass einfach so, mein Prairie Armando ist ja am 1.11. haben wir den eingeschläfert mit 26 Jahren. Der war ja bei mir eine Ewigkeit und der ist ja bis 12 Rennen gelaufen. Und wenn du sagst, auf was für Pferd bin ich besonders stolz, dann bin ich auf den besonders stolz. Ich habe sehr, sehr gute Pferde. Auch die Boa war ein hervorragendes Rennpferd. Das ist ein noch tolleres Schulpferd jetzt. Aber auf den war die Pferdetechnik schon wahnsinnig stolz. Weil das war das schwierigste Pferd, was ich jemals gehabt habe. Das kann man gar nicht glauben, wie sich dieses Pferd benommen hat. Also das war, wie man sagt in Bayern, wie eine offene Hose. Ja? Und am Schluss war das einfach der geilste Typ überhaupt. Ja?
Und bei welchem Pferd würdest du dich gerne noch entschuldigen?
Ah, die Liste ist so lang, Julia. Weil du musst mir denken, du fängst an, du bist jung. Du bist erstmal voller, dein Ego ist so stark wie nichts anderes auf der Welt. Du meinst, du musst das jedem beweisen als junger Trainer. Das hat ja nichts mit dem Alter zu tun, jung oder alt, das ist einfach um die Erfahrung. Und das sind viele Pferde, da wo du dann die Nerven verloren hast, vielleicht, da wo du ungerecht warst, wo du nicht lang genug gewartet hast, ja. Im Laufe der Zeit kriegst du immer mehr Erfahrung und bei diesen Pferden, da würde ich mir immer gern nochmal entschuldigen, ja, und sagen, pass mal auf, das war damals einfach meine Unerfahrenheit. Ja. Es gibt ja einen Spruch, das heißt, das ganze Übel dieser Welt ist das Nichtwissen.
Gibt es auch einen Menschen, bei dem du dich entschuldigen willst?
Ha, also entschuldigen weiß ich nicht. Ich würde gerne mit Monty Roberts noch mehr reden, aber wir sind sehr schlecht auseinandergegangen und so lustig, aber von der Realschule einen Schulkollegen. Und dann habe ich in der Abschlussprüfung, weil man langweilig war und durfte nicht rausgehen, danach bin ich dann rausgeflogen, ja, habe ich halt während der Abschlussprüfung immer gestört bei seiner Ding. Und das denke ich heute noch, weil das einfach aus heutiger Sicht denke ich mal, wir kommen einfach so, in Bayern sagt man, schert sein, so, ja, so böse sein, ja.
Ja.
Das, und sonst klar, es gibt immer Menschen, die kreuzen deinen Weg, da hast du Streit und da denkst, na Mensch, meine Herren, wenn ich noch eine Gelegenheit hätte, mit dem zu reden und hin und her. Oder es fehlt ja meistens am ersten Schritt. Das ist das Problem.
Und du hast so viele Ideen gehabt. Welches war deine beste Idee?
Also ich glaube, da können wir jetzt anfangen mit der blau-gelben Welt natürlich, alles, was blau-gelb zusammenhängt. Und da in der blau-gelben Welt war es die Äquigenetik, keine Frage.
Mhm.
Ja, weil das ist ja auch das, was bei einer, weißt du, deine ist ja, Pferde zu trainieren und auf der anderen Seite was zu kreieren, was den Pferden wirklich weiterhilft. Ja, dieses Kind hat ja ein paar mehr Eltern, ja, als wie was mich. Und da ist die Alexander Schmidt ganz vorne dabei, die hat mir das Ganze entwickelt und aufgebaut. Und da ist einfach so, ich finde, das ist so eine Geschichte, die Pferde kommen einfach leichter mit ihren Reitern und Menschen durchs Leben. Die fühlen sich besser. Wir haben in der Reha unheimliche Erfolge. Wir haben bei alten Pferden in der Geriatrie, also in der Altersmedizin, sehr, sehr gute Erfolge. Mittlerweile ist es wirklich so, dass ganz, ganz, ganz viele, sag jetzt dreimal, Reha-Kliniken, die Äquigenetik bedienen. Mhm. Und da ist einfach so, dass ich sage, das ist sicherlich einer der Sachen, da wo man sagen kann, das war der Erfolg schlechthin.
Bei wem möchtest du dich bedanken?
Auch, das ist eine große, große Bandbreite, ganz klar. Alex am vorderster Front, dann den Eberhard Weiß, den Dr. Polheim aus Wien, ja, der überhaupt in die Klassik eingeführt hat. Es waren so viele Menschen, Desmond O'Brien, Dr. Matthias Baumann, Roger Kuffer, aber auch jetzt neuzeitlich bei Richard Hinrichs, bei Ute Gräf, bei Ute Holm, bei den Leuten, du musst ja sagen, Ute Holm zum Beispiel, die hat mir, ist ja die Cutting, war ja Weltmeisterin und Obereuropameisterin, die hat mich angerufen vor x Jahren, da haben wir uns fast nicht gekannt, da hat mich vor der Equitana angerufen und gesagt, du Maike, ich wäre gerne ein paar Mal geritten auf der Messe für dich bei deinen Vorführungen, da war ich einer vom Stuhl runtergefallen, ja. Ja, Horst Becker, haben wir erst getoppt, ja, die mir die Chance auch gegeben haben, weil sie eben nicht schlecht über mich geredet haben, sondern gesagt, du, das ist ganz interessant, was der macht, und da würde ich ein paar Wochen brauchen, wenn ich mich bei allen bedanken müsste, oder wo ich gerne würde, und es waren so viele, die mir auf dem Weg die Pflastersteine hingelegt haben.
Wer ist dein größtes Vorbild? Jetzt hast du so viele genannt. Und auf was würdest du nie verzichten?
Also mein größtes Vorbild ist eigentlich in der Reiterei der Eberhard Weiß, weil er einfach mein Top-Mentor ist. Er ist so eine Vater-Sohn-Beziehung. Ich habe übrigens das Gefühl, der weiß alles. Ja. Und auf was ich nicht verzichten würde, ist auf meine Achterschlaufen und auf mein Dreieck.
Okay.
Was übrigens auch eine österreichische Erfindung ist von Martin Redl, dem Brabantrainer. Aber das sind einfach so Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte.
Ja, was möchtest du noch erreichen?
Mein Ziel wäre am Ende meines Lebens, ja, wenn ich dann einmal so aus alter Greis mit meinem Rollator an einem Strand stehe, ja, das ist immer so mein Bild, dann möchte ich mich umdrehen und zurückschauen und möchte das so irgendwie auf der ganzen Welt, ja, die blau-gelben Gassen mehr oder weniger, ich meine, es wird nie so stark werden wie in Deutschland oder Österreich oder Schweiz, aber dass viele, viele Menschen mit den blau-gelben Gassen arbeiten und dann halt final natürlich noch, dass eine meiner zwei Enkelkinder, ja, ich werde irgendwann mal noch weitere kriegen, mein Sohn hat ja noch keine Kinder, das Ganze weiterführen. Mhm. Die Enkel sind ja immer ganz gut, weil die hören dem Opa zu. Und die haben dann genau den richtigen Altersabstand, das dann passt.
Ich sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Julia. Ich freue mich auch schon.
Sehr cooler Typ, dieser Mike. Aber erzähle auch mal was von dir, Julia. Warum hast du uns eigentlich?
Weil ich dich, Tessa und Velvet natürlich lieb hab, Dancer.
Das heißt, wir waren deine erste große Pferdeliebe?
Naja, Velvet, ihr seid natürlich meine Heldinnen. Aber kannst du dich noch an den großen, grantigen Onkel in deinem Stall erinnern, der ständig zu dir wollte, aber vor dem dich Tessa immer glaubte, beschützen zu müssen? Orlando hieß er, für mich Orly, ein wunderhübsche, kastanienbraune Mischung aus Trakehner und österreichischem Warmblut, die ich vom Fleischhauer bewahrt habe. der es in der Jugend nicht ganz so gut gegangen ist wie euch, weshalb er alle möglichen Wehwehchen an den Sprunggelenken und überhaupt an den Gelenken hatte. Wegen ihm sind wir ins Machfeld gezogen, um ihm einen Offenstall zu bauen, wo er sich einlaufen konnte wegen seiner Arthrose. Etwas, was 2005 noch nicht so gang und gäbe war. Und da ein Pferd alleine zu halten nicht nur eine Quälerei ist, sondern nach dem österreichischen Tierschutzgesetz auch verboten ist, wollte ich mir dazu noch mein ursprüngliches Traumpferd kaufen, einen Andalusier. Eine Stallkollegin verkaufte mir dann aber zum symbolischen Sattelpreis eure Mama, die Welschkopfstute Tessa, die nicht ihren reitsportlichen Ansprüchen entsprach, aber mein Herz höher schlagen ließ, so hoch, dass ich mit ihr euch beide züchtete.
Und das hast du nie bereut?
Naja, Wenzer, hin und wieder nervst du mich schon auf der Koppel.
Haha, Tessa, du sprichst mir aus der Seele. Späßle gemacht, Tänzer. Natürlich habe ich es nie bereut. Selbst in meiner jobmäßig stressigsten Zeit war dir immer eine Abwechslung.
Was arbeitest du eigentlich? Ich sehe dich immer nur reiten und Kutschen fahren oder am Borden mit uns und Mikes blau-gelben Würsteln herumturnen oder Pirelli-Spiele spielen.
Und ausmisten und putzen, euch futtern, den Stall fegen und weißeln, Sattelzeug und Kutsche putzen.
Oder mit uns plaudern und podcasten. Und damit verdient man Geld?
Nicht wirklich. Ich verdiene mein Geld als Wirtschafts- und Finanzjournalist immer noch und inzwischen auch zu einem guten Teil an der Börse. Aber natürlich hoffe ich, dass ich für unseren Podcast mal einen Sponsor finde. Dann bekommt ihr auch euren Teil davon.
Oh danke, mehr Müsli und Äpfel wären nicht schlecht. Julia, bist du eigentlich auch hier in Heringsee geboren und aufgewachsen?
Nein, geboren bin ich in einem sehr fernen Land, wo die Kühe heilig sind und aufgewachsen am Bodensee.
Hast du am Bodensee auch schon Pferde gehabt?
Nur ein Schaukelpferd. Aber ich habe Tiere, besonders Pferde, immer schon geliebt. Nur am Bodensee gibt es nicht so viel Platz für euch. Mein erster Ritt war übrigens auf einer Ziege.
Wenn du Pferde so gerne hast, warum bist du keine Pferdetrainerin?
Gute Frage. Zum einen bin ich von Pferden und der Arbeit mit Pferden fasziniert, aber nicht genug talentiert, glaube ich. Aber tatsächlich habe ich mir ernsthaft überlegt, ob ich Veterinärmedizin studiere, nur waren die Jobaussichten damals urschlecht. Mein zweiter Traumberuf war immer schon Journalist und das ist es dann eben geworden. Und mit Wirtschaft und der Börse hat mich mein einjähriger Butlerjob bei einem Bankdirektor in Manhattan infiziert.
Die Stadt mit dem großen Apfel?
Ganz richtig.
Und wie kamst du dann nach Wien?
Durch mein Volkswirtschaftsstudium. Ich hatte mich auf einer Klassenfahrt schon in die Stadt der Musik verliebt und mich dann auch dort richtig verliebt.
In Hannes, der uns mit Karotten und Heu füttert?
Ja. Was wollt ihr noch alles wissen? Meine Schuhgröße? 37.
So klein?
Groß genug, dass du mir ständig auf den Fuß steigen kannst. Das mag ich übrigens genauso wenig wie Mike. So, genug geplaudert. Habt ihr Lust auf einen Ausritt zu viert?
Ja.
Ja. Ja.
Dann sattelt die Hühner, wir reiten nach Fuchsenbiegel. Und wenn euch die Pferdecouch gefallen hat, dann freut euch schon auf den nächsten Samstag, wenn neben Mike und mir das deutsche Power-Pferdekappel, Dressurreiterin Uta Gref und Working-Equitation-Profi Stefan Schneider Platz nehmen, die uns einiges über sich und über feines Reiten mit Gelassenheit erzählen. Wenn ihr den Podcast auf Trab unterstützen wollt, würden sich meine Welches und ich sehr freuen, wenn ihr auf Trab auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl, wie Spotify, Apple oder Google Podcast oder auch auf YouTube abonnieren und ihn Freundinnen weiterempfehlen würdet. Jeder Aufruf, jedes Abo, jede Bewertung bringt uns weiter. Im Voraus vielen lieben Dank sagen Tessa, Velvet, Dancer, Mike Geithner und Julia Kistner.